Wir leben heutzutage in einer Welt, in der wir uns kaum vor Neuigkeiten oder vor Nachrichten retten können. Ja? Dank Social Media ist es möglich, selbst die Informationen vom anderen Ende der Welt zu bekommen, um zu wissen, was dort passiert. Und manche, die machen das auch sehr akribisch. Ja? Die beschäftigen sich mit allem, natürlich auch was mit dem, was vor Ort passiert, aber auch ganz viel, was dann, keine Ahnung, in Australien, Neuseeland oder so passiert. Vieles von dem, was sie dann lesen, ist vielleicht irgendwie interessant oder auch spannend, hat für ihr persönliches Leben aber keine Auswirkung. Ja, meistens das, was irgendwo passiert, das wirkt sich nicht wirklich auf uns aus. Es sei denn, es herrscht irgendwo Krieg. Ja, und wir merken das dann, wenn wir einkaufen gehen oder tanken gehen oder ähnliches. Allerdings gibt es nicht nur Neuigkeiten in den Nachrichten, ja, die man dann Tag ein, Tag aus irgendwo im Internet findet, sondern auch immer wieder in deinem und in meinem Leben. Da ist vielleicht ein Ehepaar, das sich ein Kind wünscht und sie warten darauf, dass ein Kind da ist und irgendwann kommt die Nachricht, die Frau ist schwanger. Es gibt ein Kind. Das ist nicht nur eine schöne Neuigkeit, nein, das ist auch eine Neuigkeit, die das ganze Leben im Nachhinein verändern wird. Da ist vielleicht dein Chef, der zu dir kommt und sagt, du bekommst eine Gehaltserhöhung. Tja, auf einmal kannst du dir Dinge leisten, die du vorher nicht leisten konntest. Oder aber du bekommst die Nachricht, dass du die Fahrprüfung bestanden hast und ab jetzt selbstständig die Straßen unsicher machen darfst in deinem Auto. Alles tolle Nachrichten, die auf unser Leben, die in unserem Leben eintreten können, aber unser Leben auch verändern. Es gibt aber auch Nachrichten, die nicht so toll sind. Neuigkeiten, die uns vielleicht nicht so gefallen. Da kriegst du vielleicht mit, dass jemand aus deiner Familie eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen hat. Oder dass ein dir liebgewonnener Mensch verstorben ist. Oder du bist vielleicht das Ehepaar, das sich ein Kind wünscht, aber irgendwann nicht die Nachricht bekommt, dass die Frau schwanger ist, sondern dass sie niemals Kinder kriegen können. Nachrichten, die wir auch kriegen, die auch Auswirkungen haben auf unser Leben, wie wir unser Leben weiterführen, die nicht so toll sind. Und Neuigkeiten, Nachrichten dieser Art, die gibt es ja nicht erst seit jetzt. Ja, die gab es schon immer. Die gab es auch schon zur Zeit Jesu. Auch damals sind Menschen krank geworden. Schlechte Nachrichten. Da sind Menschen gesund geworden. Gute Nachrichten. Aber es gab eine Nachricht, die anders war als alle Nachrichten, die man vorher irgendwie mitbekommen hat. Und diese Nachricht war, das Grab ist leer. Und das ist eine Nachricht, die, wenn wir die jetzt heutzutage hören würden, wahrscheinlich erstmal für Verwunderung sorgen würde. Ja? Vielleicht würde sich der eine ärgern und denken, wie kann das sein? Da hat jemand Grabschändung betrieben. Ja, man kann doch nicht einfach so ein Grab ausheben. Ja, vielleicht würde man sich denken, hä, das ist doch unmöglich. Wenn jemand tot ist, ist er tot. Aber diese Nachricht, die hat damals in Jerusalem die Runde gemacht. Und es war eine Nachricht, die zuallererst für Trauer gesorgt hat. Für Trauer und Verwunderung, wie wir es gerade eben im Anspiel gesehen haben. Aber warum war das so? Wir wollen uns das heute anschauen und in einen Text gehen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 13 bis 35. Im Vorfeld dieser Geschichte, die ich gleich lesen werde, ist genau das passiert, was wir gerade im Anspiel gesehen haben. Frauen kommen zum Grab hin und stellen fest, das Grab ist leer. Was ist passiert? Das sind Engel, die ihnen begegnen. Und die sagen, dass Jesus lebt. Sie laufen zu den Jüngern hin und sagen ihnen, dass Jesus lebt, das Grab leer ist. Und die Jünger, sie können es nicht wirklich glauben. Wer hat das jemals gehört, dass jemand einfach aus den Toten auferstanden ist? Das gibt es doch gar nicht. Und genau an dieser Stelle knüpft unsere Geschichte an, die wir uns jetzt ansehen werden. Ich lese einmal aus Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Wort, Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind, und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen so träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Das Grab ist leer. Das ist eine Nachricht, die in der damaligen Zeit zunächst einmal falsch verstanden wurde. Wir lesen hier davon, dass zwei Jünger sich auf dem Weg von Emmaus nach Jerusalem befinden. Das ist eine Strecke von ungefähr 11 Kilometern. Diese Jünger, die gehörten jetzt nicht zu dem allerengsten Kreis von Jesus, aber Jesus hat ja noch weitere Nachfolger, ja, die mit ihm gegangen sind, die von ihm gelernt haben. Und auch sie waren dabei, als die Frauen zu den Aposteln, zu Petrus, zu Jakobus, zu Johannes kamen, um ihnen zu sagen, dass das Grab leer ist. Und während sie sich jetzt auf diesem Weg befinden, unterhalten sie sich. Und wie das so üblich ist bei uns Menschen, wenn man unterwegs ist und sich unterhält, redet man über das, was einen gerade beschäftigt, was man gerade so durchmacht. Und sie haben in letzter Zeit ganz schön viel erlebt mit Jesus, der gestorben ist. Und von den Frauen, die auf einmal sagen, dass Jesus lebt. Und so reden sie nicht nur, nein, hier steht, sie überlegten miteinander in Vers 15. Und dieses miteinander überlegen, das bedeutet so viel, dass sie diskutierten. Also sie waren anscheinend auch nicht ganz sicher, wie das alles einzuordnen ist. Sie waren sich auch vielleicht unterschiedlicher Meinung in dem Ganzen. Und während sie so reden und sich unterhalten, passiert etwas, was damals sehr typisch war. Denn wenn Leute auf Reisen waren, dann kam es immer mal wieder so dazu, dass andere Leute sich ihnen näherten und sich einfach der Gruppe angeschlossen haben. Und das Gleiche passiert hier auch. Es kommt jemand. Aber es kommt nicht irgendjemand. Es kommt Jesus. Jesus selbst, mit dem sie vorher 3 Jahre unterwegs waren, den sie 3 Jahre lang gesehen haben, aber sie können ihn nicht erkennen. Ihre Augen wurden gehalten, steht hier. Also Gott hat entweder dafür gesorgt, dass sie ihn nicht sehen konnten, oder vielleicht haben sie ihn auch nicht erkannt, weil sie gar nicht damit gerechnet haben, dass es Jesus sein könnte. Weil Jesus ist ja tot. Wie könnte es sein, dass Jesus jetzt auf einmal mit ihnen unterwegs ist? Und Jesus, er geht mit ihnen ein Stück, hört ihnen zu und dann passiert etwas, das auch ganz typisch ist. Ja, ich stelle mir das so vor, wenn man ist auf der Arbeit, unterhält sich mit Kollegen oder ist auf dem Schulhof, unterhält sich da mit Leuten und dann kommt jemand in die Gruppe dazu und was macht die Person? Sie möchte mitreden und fragt, worüber sprecht ihr eigentlich gerade? Was behandelt ihr so? Und diese Frage, die löst auf einmal große Trauer in den Jüngern aus. Sie bleiben stehen und sind traurig, weil sie sich nur wieder zurückerinnern, was alles passiert ist. Und weil sie sich denken, müssen wir das jetzt echt erzählen? Wir sind so leid, darüber zu sprechen, was passiert ist. Und deshalb sagt einer dieser beiden Jünger, der hat auch einen, den Namen kennen wir, den anderen Jünger wissen wir nicht, wer er heißt, der heißt Kleopas, er stellt Jesus eine Frage. Bist du der Einzige, der in Jerusalem ist und nicht weiß, was da passiert ist? Junge, was da passiert ist, das konnte man doch gar nicht mitbekommen. Alle haben das mitbekommen, bis zur kleinsten Maus im Mauseloch haben es alle erfahren, was da geschehen ist. Und du warst in Jerusalem und weißt es nicht. Vielleicht möchte er ablenken und hoffen, dass Jesus sagt, ja doch, stimmt, jetzt weiß ich Bescheid, musst du nicht drüber reden. Aber Jesus, der reagiert ganz anders, als er hofft. Jesus sagt, was denn? Was ist passiert? Und so fangen sie an zu erzählen. Und sie führen das Ganze in 4 Schritten aus. Es geht einmal um eine Person. Es geht um Jesus. Jesus, der Prophet, ein Gesandter von Gott. Ja, ein Prophet ist jemand, der mit einer Botschaft Gottes zu den Menschen kam und sie weitergegeben hat. Und dieser Jesus, das war nicht irgendein Prophet. Er war mächtig im Werk. Das heißt, er hat große Dinge getan, große Wunder hat er vollbracht. Er war mächtig im Wort, was er gesprochen hat. Das hatte so viel Licht, so viel Liebe, so viel Hoffnung, die darin stand. Die Menschen haben ihm geglaubt. Und dieser Jesus, er war von Gott gesandt, doch, ganz sicher. Egal, was die anderen sagen, er war ein Prophet von Gott gesandt. Aber er wurde ermordet. Er wurde gekreuzigt von unserer geistlichen Führung, von den Hohepriestern und von den Schriftgelehrten. Das ist ganz interessant, denn wenn wir uns zurückerinnern an Karfreitag, also vorgestern, wer hat Jesus gekreuzigt? Die Römer. Ja, die Juden sind noch extra zu den Römern hingegangen, weil die Juden Jesus nicht töten durften. Also die Römer haben ihn gekreuzigt. Aber für die war klar, die Römer, die mussten das letzten Endes tun. Sie hatten keine Wahl in ihren Augen. Aber die geistige Führung, diejenigen, die Gott lieben, die sagen, dass sie das tun wollen, was Gott von ihnen möchte, die haben Jesus auf dem Gewissen. Die haben Jesus hingerichtet und gekreuzigt. Und dann zeigt sich der Grund, der eigentliche Grund ihrer Trauer und ihrer Niedergeschlagenheit. Nämlich Hoffnungslosigkeit. Wir aber hofften. Was hofften die Jünger? Sie haben gehofft, dass Jesus derjenige ist, von dem im Alten Testament geschrieben ist, dass er kommt und das Volk Israel von den Römern befreit, aus der Besatzung befreit, das Volk Israel wieder zu einer großen Nation macht. Wir hofften, er wäre der Erlöser, derjenige, der Israel erlöst. Er wäre der Messias, so nannten ihn die Juden. Aber jetzt ist er tot. Also war er wohl doch nur ein Prophet und nicht mehr. Und zu guter Letzt führen sie aus, dass sie nach all dem, was sie erlebt haben, jetzt eigentlich einfach nur noch verwirrt sind. Denn das Grab ist leer. Jesus wurde gekreuzigt, er wurde in ein Grab gelegt und jetzt kommen Frauen zu uns und sagen, das Grab ist leer. Wir haben Engel gesehen, Jesus lebt. Und auch andere Jünger, mit denen wir da waren, Petrus und Johannes, die sind zum Grab hingelaufen und haben das auch gesehen, das Grab ist leer. Aber Jesus ist nicht zu sehen. Absolute Enttäuschung, absolute Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit, die sich in ihren Herzen weit macht. Es schien für sie in diesem Zeitpunkt, als hätten sie alles verloren. Erst ihre Hoffnung, dass Jesus der Messias war, und jetzt können sie nicht mal mehr zum Grab hingehen, wo Jesus liegt, um sich vielleicht daran zu erinnern, was er getan hat. Vielleicht schwingt in diesen Worten sogar Enttäuschung gegenüber Gott. Es hat doch alles darauf hingedeutet, dass Jesus der Messias ist. Und jetzt hat Gott uns einfach ihn weggenommen und uns gezeigt, er ist es doch nicht. Jesus, er hört sich das alles an. Und nachdem die Jünger fertig waren mit ihren Ausführungen, fängt Jesus an zu sprechen. Wir hören nur den Anfang von dem, was Jesus sagt. Er spricht zu ihnen und sagt, ihr Unverständigen, ihr Unbelehrbaren, ihr Schüler in der letzten Reihe, die immer dieselbe Frage stellen, weil ihr einfach nicht zuhören wollt. Und er stellt ihnen letzten Endes eine Frage. Die Frage lautet, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Also musste das nicht alles passieren? Man könnte die Frage auch anders stellen. Gehört ihr auch zu denen, die in Jerusalem waren und nicht wissen, was dort geschehen ist? Jesus stellt den Jüngern im Prinzip dieselbe Frage, die sie ihm gestellt haben. Und dann beginnt eine Bibelstunde für die Jünger. Jesus geht mit ihnen jetzt diesen Weg von Jerusalem bis nach Emmaus und er erklärt ihnen von Mose und von allen Propheten anfangend, was ihn betraf. Dass der Christus leiden musste und dass er auferstehen musste. Und die Jünger, die haben vieles davon schon gehört. Die kannten vieles davon. Sie haben davon gehört, von ganz am Anfang der Bibel, dass als Adam und Eva gesagt haben, wir wollen nicht auf Gott hören, wir wollen lieber unser eigenes Ding machen und sich versündigt haben, da hat Gott gesagt, ich werde jemanden schicken, einen Schlangenzertreter. Ja, so heißt es da. Jemanden, der den Teufel besiegen wird. Aber der Teufel wird diesen jemand tödlich verwunden. Sie haben davon gelesen, dass dieser Schlangenzertreter irgendwann mal in Bethlehem geboren wird. Dass er ein Nachfahre vom großen König David sein würde. Und dass sein Königreich ewig sein wird und groß sein wird. Größer als alle Königreiche, die es jemals gab. Sie haben davon gelesen, dass dieser König in Jerusalem einziehen wird. Propheten Zacharja, darüber haben wir vor einer Woche nachgedacht. Und dort, die Menschenmassen, sie werden ihm zujubeln. Und nicht nur die Juden werden ihm zujubeln, sondern alle Nationen werden nach Jerusalem strömen, um dort Gott Ehre zu bringen, um Gott anzubeten. Und dieser jemand, diese Person, dieser Schlangenzertreter, wird ein Friedensreich in Jerusalem aufbauen. Das haben sie gelesen, das haben sie gelernt. Dieser Schlangenzertreter wird kommen und er wird uns ein großes Volk aus uns machen. Was war das nochmal? Der Schlangenzertreter, er wird tödlich verwundet. Das haben sie irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Sie haben auch vergessen, dass der Prophet Jesaja sagt, dass der Knecht Gottes, der kommen wird, um Israel zu befreien, sterben wird für ihre Schuld. Für ihre Sünde, für alles Schlechte, was sie getan haben in ihrem Leben, würde er sterben. Und er wird daraufhin seine Tage verlängern. Das heißt, er wird wieder auferstehen zu neuem Leben. Auch das haben sie gelesen, aber irgendwie nicht begriffen. Jesus selbst hat es ihnen immer wieder gesagt. Er hat gesagt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde dort sterben und nach 3 Tagen werde ich auferstehen. 3-mal hat er ihnen das gesagt, innerhalb kürzester Zeit. Sie haben es gehört. Und sie haben es nicht verstanden. Warum haben sie es nicht verstanden? Weil sie es nicht verstehen wollten. Jesus war doch derjenige, der sie zu einem großen Volk macht. Der König. Und das passt nicht in unser Konzept, dass ein König stirbt. Der König, er muss regieren. Er muss herrschen. Sie haben sich aus all dem, was sie gehört haben, was sie gelernt haben, das rausgepickt, was für sie nützlich war. Und obwohl sie alle richtigen Indizien gesehen haben und wussten, das Grab ist leer, Jesus muss auferstanden sein, so wie er gesagt hat, konnten sie es nicht glauben, weil sie es nicht für wahr haben wollten, dass Jesus sterben musste. Jesus sollte doch sie doch befreien von den Römern. Aber Jesus, er hatte so viel mehr vor mit ihnen und für sie. Aber weil er nicht das getan hat, was sie gehofft haben, waren sie enttäuscht von ihm und von Gott. Ich weiß nicht, wann du oder ob du schon mal von Gott enttäuscht gewesen bist. Ich kann mich noch daran erinnern, bei mir war das, das ist ungefähr 4,5 Jahre her, da war ich mit meinem Lehramtsstudium fertig und ich hatte mich beworben fürs Referendariat. Ja, und in Nordrhein-Westfalen macht man das so, man schickt eine Anmeldung raus dafür, ja, ich bewerbe mich hiermit, um mein Referendariat in Nordrhein-Westfalen zu machen, dann gibt man an, wo man hin möchte. Und ich komme ja aus, ja, hier würde man sagen, aus dem Großraum Bielefeld, da wo ich herkomme, ist das Bielefeld eine Stunde weg, aber gut, ich habe gesagt, ich möchte nach Bielefeld, ja, dann kann ich bei meiner Familie bleiben, dann kann ich bei meinen Freunden bleiben, dann kann ich in meiner Gemeinde bleiben und habe mich dann daraufhin beworben und da konnte man dann so eine Prioritätenliste ansetzen, wo man hin möchte. Und dann habe ich gewartet. Ja, Anmeldung raus im Mai, warten. Eines Tages komme ich nach Hause, es war August, Mitte August, und ich kriege einen Brief von der Bezirksregierung. Endlich weiß ich, wo ich hinkomme. Ich öffne den Brief und mir fällt fast die Kinnlade runter. Da steht nämlich, Sie werden dürfen Ihre Lehramtsausbildung durchführen am Zentrum für schulische Lehramtsausbildung Düsseldorf. Düsseldorf stand bei mir ganz unten auf der Liste. Da wollte ich auf keinen Fall hin, weil das der weiteste Punkt war, wo ich hin konnte, um weg zu sein von meiner Familie und von meinen Freunden. Und in dem Moment habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Gott, was machst du? Ich hab dich doch darum gebeten, dass ich hier bleiben kann, weil hier kann ich doch so viele tolle Sachen machen. Und jetzt muss ich dahin nach Düsseldorf? Wer will schon nach Düsseldorf? So ungefähr, ne? Aber das hat wirklich dazu geführt, ich war wirklich enttäuscht. Ich habe mit Gott gehadert. Warum? Warum machst du das? Warum führst du das so? Und vielleicht ging es dir auch schon mal so. Du hast ein Gebet dafür gesprochen, dass du gesund wirst oder dass jemand aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis gesund wird. Du hast darum gebeten, dass Gott sich deiner Geldnöte annimmt und dafür sorgt, dass du genug hast, um deine Familie zu versorgen. Du hast darum gebeten, dass Gott dir zeigt, wo es hingehen soll, in welche Richtung, welche Ausbildung du vielleicht machen sollst. Dass er dir hilft bei einer Prüfung, dass er dir endlich das Kind wünscht, auf das du schon so lange wartest. Und es gibt keine Antwort. Oder aber es gibt eine Antwort, die dir nicht gefällt. Nämlich du bleibst krank. Das Geld bleibt immer ist knapp. Du hast immer noch kein Kind oder weißt mittlerweile, dass du kein Kind kriegen kannst. Wenn wir solche Situationen haben, dann kann das dazu führen, dass wir enttäuscht sind. Wisst ihr warum? Gott hat doch nur das Beste für uns im Sinn, oder? Und ist das Beste für uns nicht das, was ich möchte für mein Leben? Dass er kommt, nach Jerusalem einzieht und als König herrscht? Ist das nicht das Beste? Aber wisst ihr, die Tatsache ist die folgende. Wenn wir enttäuscht sind von Gott, dann liegt das nicht an ihm. Dann liegt das nicht an Gott. Gott steht zu seinem Wort. Dann liegt das daran, dass ich ein falsches Bild von Gott habe, dass ich ein falsches Bild von Jesus habe, so wie die Jünger es hatten, die enttäuscht waren, weil das Grab leer ist. Was für eine Botschaft, das Grab ist leer, das feiern wir heute. Die waren traurig darüber, dass das Grab leer ist, weil sie es falsch verstanden haben. Und wisst ihr, von all den Dingen, die wir uns wünschen, nichts davon ist Gott zu schwer. Er kann gesund machen. Er kann uns den Weg zeigen. Er kann unsere Geldsorgen wegmachen. Er kann dafür sorgen, dass wir eine famose Karriere haben. Das ist alles möglich. Aber darum geht es ihm nicht. Jesus hat so viel mehr für dich im Sinn, so viel mehr für dich geplant. Und das feiern wir in diesen Tagen. Das feiern wir seit Karfreitag und jetzt an Ostern. Ja, Jesus, er ist der Herr über alle Dinge. Er ist der Schöpfer, ihm gehört alles. Er kann alles tun, nichts ist ihm zu schwer. Aber er möchte vor allen Dingen, möchte er drei Dinge. Er möchte dir deine Schuld vergeben. Dafür ist er gestorben am Kreuz. Er hat alles, was du Schlechtes getan hast, was du an Schuld auf dich geladen hast, jede Lüge, jede Untreue, jeder kleinste Diebstahl. Und wenn es nur die Schokolade aus dem Regal deiner Eltern ist, die gesagt haben, du sollst es nicht nehmen. Für all das ist Jesus gestorben. Und wenn du das im Glauben annimmst, dann vergibt er dir. Er möchte dir aber nicht nur deine Schuld vergeben, nein, er möchte dir auch ein neues Leben schenken. Und das feiern wir heute. Das Grab ist leer. Jesus hat den Tod überwunden. Der Tod ist nicht mehr das Ende unseres Lebens. Wir werden irgendwann mal sterben, ja. Aber nach dem Tod geht es weiter. Und wir haben die Möglichkeit, wenn wir glauben, in Ewigkeit bei Gott zu sein, in Ewigkeit mit Jesus dort zu leben. Und Jesus möchte schon hier auf der Erde mit dir leben. Er möchte hier auf der Erde dein Herr sein. Er möchte dir den Weg zeigen. Aber nicht so, wie du es dir vorstellst. Er möchte dir zeigen, wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt. Wie du ein Leben führen kannst, an dem Gott Freude hat. Und mit dem er verherrlicht wird. Mit dem er Ehre bekommt. Dass die Menschen sagen, was für ein Gott ist das, der so einen Menschen so verändern kann. Und so große Dinge durch ihn tut. Das möchte Jesus für dich tun. Alles andere, das ist Beiwerk. Das schenkt er dir noch gratis on top. Aber wenn du enttäuscht bist von Gott, dann liegt es an deinen Erwartungen an ihn. Daran, dass du dir Dinge wünschst oder erwartest, die er dir eigentlich nicht geben möchte. Und mir ist das in der Vorbereitung so bewusst geworden, irgendwie Ostern, durch diese Geschichte, Ostern ist ein Fest, an dem ich mich fragen muss, was für ein Bild habe ich von Jesus? Welche Erwartungen habe ich an Jesus, was er für mich tun muss, wo es doch eigentlich um ihn geht? Hält dich immer noch daran fest, wie die Jünger, dass er als siegreicher König nach Jerusalem einzieht, um uns von den Römern zu befreien? Oder verstehe ich endlich, höre ich endlich zu, dass er gekommen ist, um zu sterben für meine Schuld und aufzuerstehen zu einem neuen Leben, das ich hier auf der Erde schon führen darf? Jesus, er möchte so viel mehr sein, als wir ihm oft zutrauen. Und vielleicht musst du auch dein Bild von Jesus überarbeiten. Du kannst ihn darum bitten, dass er dir dabei hilft. Du kannst sein Wort, in dem Jesus uns beschrieben wird, lesen mit der Frage, was lerne ich hier über Jesus? Was tut Jesus? Was möchte Jesus für mich persönlich tun? Und wie ist er als Person? Aber lass dieses Ostern nicht vorbeigehen. Und du hörst immer wieder davon, dass das Grab leer ist und du verstehst es nicht richtig. Das ist immer noch nur falsch verstanden. Wer es aber verstanden hat, und so geht es weiter in der Geschichte, für den ist es diese Botschaft, dass das Grab leer ist, eine freudeschenkende Nachricht. Jesus und die Jünger, sie kommen in die Nähe von Emmaus und es ist mittlerweile spät geworden. Ja? 11 Kilometer, das liegt man nicht unbedingt in 15 Minuten zurück. Das dauert ein bisschen. Vor allem, wenn man traurig ist, dann vor allem die Schritte auch noch schwerer, ne? Man braucht eben noch ein Stück länger. Und so ist es mittlerweile Abend geworden. Jesus, er tut so, als ob er weitergehen möchte. Und die Jünger sagen, nein, bleib doch bei uns. Bleib bei uns, es ist schon spät geworden. Ja? Du bist schon so lange gegangen, ruh dich ein bisschen aus hier mit uns. Vielleicht haben sie Hoffnung, dass Jesus noch ein bisschen weiter mit ihnen spricht, ihnen noch weiter erzählt, weil es ihnen so gefällt, was sie dort hören. Und Jesus willigt ein. Er kommt mit ihnen und sie setzen sich gemeinsam an einen Tisch und haben Abendbrot. Und dann passiert etwas Seltsames, denn Jesus als Gast übernimmt die Aufgabe des Gastgebers. Ja, der Gastgeber bedient eigentlich. Jetzt ist Jesus hier derjenige, der am Ende das Gebet spricht und das Brot austeilt. Ich vermute mal, dass es auch vielleicht auch daran liegt, dass die Jünger gemerkt haben, Jesus ist ein großer Lehrer, ja, und sie wollen ihm diese Ehre erweisen, dass er das Brot austeilt. Vielleicht fühlten sie sich aber auch einfach nicht dazu in der Lage, weil sie immer noch zu traurig waren über all das, was geschehen ist. Wie dem auch sei, Jesus, er nimmt das Brot, wie er schon viele Male getan hat. Er betet, er dankt Gott für das Brot. Er zerbricht das Brot, wie es üblich war, und er gibt es den Jüngern. Und die Jünger nehmen das und auf einmal, steht hier, werden ihre Augen aufgetan. Auf einmal merken sie, mit wem sie hier die ganze Zeit sprechen. Vielleicht haben sie das Brot genommen und gesehen, Moment mal, da sind ja Male in den Händen. Das muss Jesus sein. Jesus lebt tatsächlich. Sie merken es und Jesus ist weg. Wie er gekommen ist, für sie aus dem Nichts, auf einmal verschwindet er. Ja, Jesus hat nicht mehr einen Körper, so wie wir ihn haben, sondern er hat schon einen Körper, den wir nach der Auferstehung bekommen, der nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist. Und die Jünger, sie fangen an, sich darüber zu untersprechen und sagen, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Kennst du das, dass jemand mit dir spricht und du merkst innerlich, du bist so aufgewühlt auf einmal. Ja, dich ergreift etwas, vielleicht eine Geschichte, die so rührend ist oder vielleicht auch, dass sich jemand ermahnt und du dich von Schuld überführt fühlst, dass du merkst, boah, kann er nicht aufhören zu reden? Ich möchte endlich wieder zur Ruhe kommen. Ja? Das ist das Gefühl, das die Jünger hatten. Es brannte unser Herz in uns, weil sie gemerkt haben, wir werden gerade überführt von unserer falschen Vorstellung von Jesus, von diesem Messias, den wir hatten, der viel mehr wollte, als uns einfach nur von den Römern zu befreien. Aber bis jetzt hatten sie trotzdem immer noch nicht verstanden, was es war. Aber jetzt haben sie erkannt, es ist Jesus. Es ist Jesus, der mit ihnen gesprochen hat. Und die Worte Jesu, sie haben sie die ganze Zeit nicht kalt gelassen. Und es hat sie auch nicht kalt gelassen, dass sie Jesus erfahren haben. Was machen sie? Sie stehen auf. Sie springen auf zur selben Stunde, im selben Moment. Diejenigen, die gerade noch zu Jesus gesagt haben, bleib bei uns, du bist müde, lauf nicht weiter. Die laufen jetzt diese 11 Kilometer zurück bis nach Jerusalem. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die waren, aber wahrscheinlich sind sie nicht so langsam nach Jerusalem gestolpert wie nach Emmaus. Und sie laufen zu den Jüngern, weil sie unbedingt diese frohe Botschaft weitergeben müssen. Jesus lebt, das Grab ist leer. Und sie kommen zu den Jüngern hin und die Jünger sagen, wir haben Jesus gesehen, Jesus ist Simon, ist Petrus erschienen, er hat ihn schon gesehen. Und auch sie erzählen ihnen, was sie erlebt haben mit Jesus, dass Jesus ihnen auf dem Weg begegnet ist und ihnen sich ihnen gezeigt hat. Und in diesem Moment ist alles klar, Jesus erlebt. Und für alles klar, egal wen wir jetzt treffen von unseren Freunden, wir müssen das den Leuten erzählen. Jesus lebt, das ist eine gute Nachricht, die beste Botschaft der Welt, die muss weitergegeben werden. Das ist klar. Denn gute Nachrichten, die kann man nicht für sich behalten. Ja? Wenn heute am 5. April 2026 jemand sieht, hier ist eine Tankstelle in Marienheide, da kostet der Liter Benzin nur 1,40 Euro, das wird sofort in die Gemeindegruppe geschrieben. Jeder weiß Bescheid und alle fahren nach Hause, laufen nach Hause, so schnell sie können, die 11 Kilometer, um ihr Auto zu holen und das dort zu tanken. Aber hier geht es um viel mehr als einfach nur um einen billigen Autotank. Wen juckt das schon, Leute? Jesus lebt, das ist die Botschaft. Das ist doch die Nachricht, die es weiterzugeben lohnt. Gute Nachrichten, sie müssen weitergeben und gegeben werden. Und diese Nachricht, dass Jesus lebt, ist die beste Botschaft, die wir haben. Denn sie verändert letzten Endes alles. Wisst ihr, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wir haben es am Anfang gehört, dann wäre alles nutzlos. Alles, was Jesus getan hat, was er gesagt hat, er hätte viel reden können. Vor ihm haben schon viele Leute viel geredet. Auch ich habe jetzt schon viel geredet. Aber wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wer hätte ihm geglaubt? Was hätte das für einen Sinn gemacht, dass er sagt, ich schenke euch das Leben und dann ist er tot? Was bringt das? Nichts. Aber jetzt ist Jesus auferstanden. Das Grab ist leer. Und deshalb dürfen wir wissen, Vergebung unserer Schuld ist möglich. Das ist keine Möglichkeit, die eventuell sein könnte, falls man die richtigen Schritte geht. Nein, es ist möglich. Vergebung und deiner Schuld ist bei Gott möglich. Ein Leben nach dem Tod ist möglich. Bei Gott in der Ewigkeit. Es ist real, dass er alle Dinge in seiner Hand hält, die ganze Weltgeschichte in seiner Hand hält und dass er eines Tages wiederkommen wird. Auch das hat er zu seinen Jüngern gesagt. Er wird wiederkommen. Auch das ist wahr. Und das wissen wir, weil das Grab leer ist. Und das ist die Nachricht, die die Welt hören muss. Und das sage ich jetzt in allererster Linie zu mir. Lasst uns nicht unter unseren Betten verstecken, hinter unserer Menschenfurcht, einfach nur allen Menschen gefallen zu wollen und ihnen nicht zu nahe treten zu wollen, in der Hoffnung, von ihnen angenommen zu werden. Lasst uns es ihnen sagen, dass Jesus lebt, denn sie müssen es wissen. Diese Botschaft, es gibt keine bessere Botschaft. Sie wird alles, was jemals in der Welt weitergegeben wurde, in den Nachrichten, das wird durch diese Nachricht, dass Jesus lebt, übertrumpft, umwelten. Es gibt nichts, was da auch nur im Ansatz heranreicht. Ja, Ostern gibt uns den Grund zu einem Leben in Freude, weil Jesus lebt. Und deshalb lasst uns aus diesem Osterwochenende, wenn der Alltag wieder kommt, mit Freude hineingehen. Ich weiß, nicht jedem von uns geht es gerade so, dass er sich freuen kann. Es ist auch okay, zu weinen und zu trauern, aber trotzdem können wir eine Freude in uns tragen und Hoffnung haben in dem Leid, das wir gerade erleben, weil Jesus lebt. Lasst uns deshalb nicht mit missmutigem Gesicht, als ob wir unser ganzes Leben lang auf einer Beerdigung wären, durch die Welt laufen. Ja, lasst uns nicht nur freuen, wenn jemand irgendeinen Witz erzählt oder wir eine Komödie schauen. Leute, wir haben den Grund, uns zu freuen, weil Jesus lebt, weil das Grab leer ist. Lasst uns mit dieser Freude in den Alltag gehen. Das Grab ist leer. Das ist die beste Nachricht, die es gibt. Die beste Nachricht, die wir weitergeben können. Und darüber wollen wir uns freuen. Heute, morgen und für den Rest unseres Lebens. Und ihm dafür die Ehre geben. Denn er ist der König der Könige, der auf die Erde gekommen ist. Ja, für dich und für mich. Für unsere Schuld, um uns zu vergeben, ist er am Kreuz gestorben. Und wenn wir es annehmen im Glauben, dann dürfen wir leben, weil er lebt. Deshalb haben wir Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Jesus, unsere Hoffnung, sie lebt. Er ist gestorben, auferstanden und er wird wiederkommen. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Auch das dürfen wir wissen, weil das Grab leer ist. Und es wird ein herrlicher Tag werden, an dem wir auf den wir uns freuen dürfen. Jesus, er kommt wieder. Und lasst uns deshalb in unserem Alltag Gott immer wieder aufs Neue danken und ihn loben. Aber lasst uns das auch jetzt tun. Ja, wir wollen gleich zusammen 3 Lieder singen. Und wir wollen danach auch noch Zeit geben fürs Gebet. Wenn du gerne Gott danken möchtest und loben möchtest für das, was er getan hat, dann hast du dann die Möglichkeit, das zu tun. Ich werde dann die Gebetszeit am Ende abschließen. Aber lasst uns gemeinsam aufstehen, Gott die Ehre geben, denn das Grab ist leer. Amen.